Bildungsgerechtigkeit als Lebenslaufaufgabe ist das nächste Thema, das wir Ihnen hier einführend vorstellen wollen. Es spricht zu uns Hans-Jürgen Kuhn. Er ist der Vorsitzende unserer Schulkommission, nach Station als Staatssekretär im Bildungssenat hier 1989-90, ist er im brandenburgischen Bildungsministerium heute Leiter des Referats für Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Er spricht zu uns als Vorsitzender der Schulkommission, als Mitglied der Schulkommission und selbstverständlich nicht als Abgesandter des brandenburgischen Bildungsministeriums. Bitte, Hans-Jürgen Kuhn.
Vielen Dank für die Vorstellung und Klarstellung zugleich. Meine Damen und Herren, als wir die vorliegende Empfehlung Anfang November zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben, nach dem Bildungsgipfel der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und vor der dritten Ergebnisrunde PISA-Ländervergleich, hatten wir die Hoffnung, dass wir damit einen Beitrag leisten zur thematischen Zuspitzung der sehr allgemeinen Bildungsdiskussion zu diesem Zeitpunkt. Unter dem Eindruck der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise droht die Gefahr, dass die Bildungsthemen möglicherweise wieder in den Hintergrund geraten in den nächsten Monaten. Umso mehr bin ich erfreut und sehe das als gutes Zeichen, dass diese Veranstaltung so großen Zuspruch findet zu unserem Thema. Nach unserer Auffassung besteht die beabsichtigte Zuspitzung vor allem darin, sich mit den ungelösten Problemen der Bildungsgerechtigkeit, am Beispiel der Bildungsverläufe von Kindern und Jugendlichen, der Risikogruppe zu befassen, so wie sie von Herrn Tenhold gerade vorgestellt wurde. Dabei haben wir notgedrungen auf die Befassung mit anderen Themenkomplexen verzichtet. Das ist uns nicht leicht gefallen, war aber vor dem Hintergrund der sehr gemischten Kommission und der regen Diskussionsfreude, die wir da entfaltet haben, zwingend notwendig. Wir wären sonst heute nicht fertig, um auf dieser Veranstaltung etwas zu präsentieren. Vor dem Hintergrund der gerade erfolgten Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung ist es mir aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in der Kommission nicht vergessen haben, auf die in Deutschland sehr spezifischen Problemlagen der Förder- und Sonderschüler einzugehen. Zeitdruck, begrenzte Kapazitäten, aber auch die Probleme der Materie selbst haben dazu geführt, dass wir dieses nur in Ansätzen geleistet haben. Unsere Empfehlungen zu den Strukturproblemen des Sekundarschulbereichs gehen nicht vertieft auf die Frage ein, in welcher Weise, mit welchem Tempo und unter welchen Rahmenbedingungen ein entschiedener Rückbau der diversen Sonderschulformen zugunsten einer inklusiven Schule gelingen kann. Die aktuelle bildungspolitische Diskussion, so wie sie unter den 16 Kultusministerinnen und Ministern geführt wird, macht jedoch deutlich, dass trotz der empirisch belegten hohen Stabilität der Hauptprobleme die aus unserer Sicht dringend erforderlichen Maßnahmen und Umsetzungsschritte eher ausbleiben oder mindestens nicht sichtbar werden, als freundlichere Interpretation. Stattdessen wird durchaus ernsthaft überlegt, die Messlatte, zum Beispiel für die zu erreichenden Standards, Mindeststandards für Hauptschüler eher niedriger zu hängen oder die Zählweise von Förderschülern in den Abschlussstatistiken zu verändern, um dem selbstgesteckten Ziel einer möglichen Halbierung der Schüler ohne Abschluss bis zum Jahre 2012 näher zu kommen. Die Befassung mit den Lebens- und Bildungschancen der Risikogruppe führt zwangsläufig zu einer Fokussierung auf einen, wenn auch zentralen Abschnitt, beziehungsweise zur Lösung der Fokussierung auf diesen Abschnitt, nämlich die Probleme der Sekundarstufe 1. Es ging uns nicht darum, zu den zahlreichen Vorschlägen zum Umbau der Sekundarschulzeit weitere konkretere Beispiele hinzuzufügen. Wichtiger war uns, die Zeitdimension im Lebenslauf zu thematisieren. Kinder und Jugendliche der Risikogruppe, so wie sie hier beschrieben wurde, sind häufig von Beginn ihrer Biografie an bis in den Übertritt ins Berufsleben oder eher nicht, sondern in Übergangssysteme benachteiligt. Herkunftsbedingte Nachteile prägen bei ihnen in ungünstiger Weise ihre Zukunft, unterminieren auch oft die erforderlichen Leistungsorientierungen. Und diesem Problem wollten wir uns zentral widmen. Bildungsgerechtigkeit, das ist, glaube ich, sehr schön dargestellt worden, misst sich für uns am gelingenden Aufwachsen junger Menschen. Alle anderen Ausführungen zu diesen Definitionen sind geleistet worden. eine Reduktion von Bildungsreformen auf den institutionell abgesicherten Teil von Lernzeit in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 würde dieser umfassenden Sichtweise nicht gerecht. Sie würde die Perspektive vernachlässigen, Bildungszeit im Lebenslauf zu betrachten, in dem es immer wieder darum geht, Anschlüsse an schulische, institutionelle oder andere Lernorte und Lerngelegenheiten zu schaffen. In einem Abschnitt unserer vorliegenden Empfehlung, auf den wir heute im Nachmittag nicht weiter in einem Extraforum eingehen, widmen wir uns deshalb nochmal den Zeitmustern in Lernprozessen, und zwar sowohl aus der Perspektive der Individuen als auch aus der Blickrichtung der institutionell angebotenen Lernzeiten. In den letzten Jahren sind zwar an einigen Stellen in unserem Schulsystem traditionelle Zeitmuster in der Organisationsstruktur problematisiert worden oder zum Teil auch in Veränderung begriffen, andere Setzungen sind allerdings erstaunlich stabil und unverändert geblieben. Wir reden problemlos über Flexibilisierung von Durchlaufzeiten durch die Systeme, wir haben flexible Eingangsstufen, jahrgangsübergreifenden Unterricht, wir flexibilisieren die Dauer der Schulzeit bis zur allgemeinen Hochschulreife, wir weiten die Zeiten aus an Schulen, die Ganztagsangebote machen oder auch die Lockerung von eher starren 45-Minuten-Modellen innerhalb von Schulen. Völlig unzureichend sind aber nach wie vor die Individualisierungsprozesse im eigentlichen Unterricht, also die Verlangsamung oder Beschleunigung von Lernprozessen innerhalb einer Lerngruppe. Ebenso unbefriedigend ist der Umgang mit der individuellen Lebenszeit im Blick auf das hohe Maß an Zurückstellungen, an Sitzenbleiberquoten. Empirische Befunde aus zahlreichen Studien belegen zwar immer wieder die geringe Wirksamkeit dieser von der Institution Schule verordneten Verzögerung, gleichwohl zeigt sich auch da eine hohe Stabilität. Die Berliner Gesetzesveränderungen zur Ermöglichung des Abschaffens von Wiederholen sind eine Top-Down-Reform von oben und stoßen nun wirklich nicht auf die große Erwartung, das tun zu wollen in der Schule selbst. Und das würde nicht nur in Berlin so sein, auch in anderen Ländern, die hier institutionelle oder rechtliche Hürden abschaffen würden. Zur Problemanzeige gehört an dieser Stelle aber auch der Verweis auf eher suboptimales Zeitbewusstsein auch bei Lehrkräften. Wenn es um regelmäßige Präsenz, Pünktlichkeit oder optimale Nutzung schulischer Lernzeiten geht. Wir haben auch hier eine Leerstelle in unseren Empfehlungen. Das wissen wir, gleichwohl haben wir das nicht noch anfassen können. Es ist aber zwingend, sich damit zu befassen. Wenn wir über veränderte Zeitmuster und Lernzeiten von Schülerinnen und Schülern reden, kommen wir gar nicht umhin, auch die Lehrerarbeitszeit mit in den Blick zu nehmen und die Frage des Zeitbudgets von Lehrkräften und der Nutzung und Abrechnung mit in den Blick zu nehmen. Das haben wir bisher nicht geleistet. Bitte, weitere Kommissionen können sich gerne konstituieren und sich der Frage zuwenden. Ja, wir machen das vielleicht auch noch, Sibylle, die nächste. Für unsere Risikogruppe ist die Zeitgestaltung von besonderer Bedeutung. Die schulische Lernzeit muss für sie attraktiver gestaltet werden, muss als sinnvoll erfahren werden. Und es muss natürlich auch adressatenspezifische Ausweitungen von Lernzeiten geben. Dazu gehören sowohl die schon zum Teil im Gang befindlichen Prozesse, mehr gebundene Ganztagsmodelle zu schaffen, flexible Angebote schulischer und außerschulischer Art, auch in Ferienzeiten, gehören mit dazu. Die große Herausforderung allen Lernens in Bildungseinrichtungen in Bezug auf unsere Risikogruppe besteht darin, die Gegenwart der ablaufenden Lernprozesse als produktive Bildungszeit erfahrbar zu machen, sodass sie ihren Wert in sich hat und zugleich eine Perspektive gibt und Zukunft ermöglicht. Eine spannende Frage, der sich hier in Berlin in 2 Wochen eine sehr spannende Veranstaltung widmen wird, ist in dem Zusammenhang, wie radikal man eigentlich den Ausstieg von Jugendlichen in der Pubertät aus dem institutionellen Lernrahmen sich vorstellen muss. Die Thesen, die Hartmut von Hentig dazu formuliert, werden hier demnächst in einer Veranstaltung in Berlin diskutiert. Und auch das gehört zu der Radikalität dieses Ansatzes, über Zeitbudgets anders nachzudenken als nur in dem bisher beschriebenen Rahmen. Bei der Orientierung an der Lebenslaufperspektive haben wir uns deswegen auf 3 Problemzonen beschränkt und uns mit denen dann intensiver beschäftigt. Die herkunftsbedingten Ungleichheiten lassen sich nicht durch schulische Maßnahmen allein abmildern oder aufheben. Dazu braucht es ein systemisches Denken, das einzelne Maßnahmen in einem größeren Kontext vielfältig aufeinander bezieht. Und für die Kommission gehörte dazu als erstes auch das Denken in Zuständigkeiten durch ein Denken in Verantwortlichkeiten abzulösen. Die gemeinsame Gestaltung der örtlichen Bildungsangebote in einem sehr umfassenden Sinn, die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements für die Verbesserung von Lebensverhältnissen von Kindern und Jugendlichen, die Bildung von Netzwerken, all das sind Punkte, auf die nachher in einem Forum spezifischer eingegangen wird. Ein zweiter Aspekt, ohne dessen Beachtung Bildungsgerechtigkeit auch nicht herstellbar ist, sind die Probleme der Organisation des Sekundarschulwesens in Deutschland. An der Gelenkstelle vom Übergang der Grundschule in die weiterführenden Schulen verschärfen sich die sozialen Disparitäten. Die Schulstruktur hat in gegliederten Systemen einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung unterschiedlicher Lern- und Entwicklungsmilieus, die ihre Wirkung unabhängig von und zusätzlich zu den Effekten unterschiedlicher individueller Lernvoraussetzungen entfalten. Institutionelle und sogenannte Kompositionseffekte führen besonders für unsere Risikogruppe zu Kumulationseffekten und einem Anstieg von Benachteiligungen. Ich zitiere hier wesentlich das, was Herr Baumert und Herr Fendt nachher im nächsten Forum wesentlich auch nochmal mit aufgreifen werden. Umso erfreulicher ist es, dass mindestens in zwei Ballungsgebieten, in zwei Großstädten, Hamburg und Berlin, mal eine grün-schwarze Koalition, mal eine rot-rote Koalition anfängt, sich den Problemen, auch den strukturellen Problemen des Sekundarschulwesens zu widmen und richtige Schritte einzuleiten. In der Hoffnung, dass sie dann auch das Richtige tun, begleiten wir das ausgesprochen unterstützend als Kommission. Die dritte für die Kommission wichtige Problemzone und Gelenkstelle ist der Übergang vom Schulsystem in Berufsbildungsübergangssysteme in Hochschulen. Auch dazu haben wir dann unseren dritten Themenblock. Wir hatten in der Kommission mit Helmut Fendt einen ausgewiesenen empirischen Schulforscher, der uns unter anderem auch Einblicke in seine zum Teil doch eher unveröffentlichten Arbeiten einer jüngst abgeschlossenen Längsschnittstudie oder vorläufig abgeschlossenen Längsschnittstudie gegeben hat, bei der es im Kern darum ging, zu klären oder der Frage nachzugehen, ob und wie stark Schulen wirksam einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten können, die soziale Selektivität zu verringern, also einen Beitrag zur Herstellung von Bildungsgerechtigkeit zu leisten. Wir haben das von Ihnen erfahren und fanden auch, wie Sie, die Ergebnisse zwiespältig, weil Sie einerseits allzu große Hoffnungen relativieren, dass Schulen der zentrale Ort des nachhaltigen Ausgleichs aus der Lebenslaufperspektive betrachtet sind, des Ausgleichs von primären herkunftsbedingten Benachteiligungen. Positiv gewendet heißt das aber auch, sie nehmen von dieser institutionellen Schulphase den ja doch nicht einlösbaren Druck von der Schule, dies anzulegen, dies zu können, was in Gesellschaft und Elternhaus mitgebracht wird. In diesem Spannungsbogen bewegte sich dann auch unsere weitere Diskussion. Gleichwohl wurde deutlich, dass wir auf diesem Gebiet viel mehr fundierter, empirischer Forschung bedürfen, um diesen Zusammenhängen weiter auf die Spur zu kommen. Dazu helfen nicht weiter Forschungsansätze, die eher querschnittlich orientiert sind, wie PISA oder IGLO. Hier brauchen wir mehr längsschnittliche Forschungsansätze, die das entfalten können. Und deswegen begrüßen wir es sehr, dass die Beschlusslage inzwischen so ist, dass wir in Deutschland ein nationales Bildungspanel bekommen werden. Die Vorarbeiten sind geleistet, die Arbeit hat begonnen, bei dem in einem komplexen längsschnittlichen Design diesen Fragen nachgegangen wird. Die Leitfragen, einige Leitfragen in diesem Bildungspanel werden sein, wie sich Kompetenzen im Lebenslauf entfalten, wie Kompetenzen Entscheidungsprozesse an verschiedenen kritischen Übergängen von Bildungsverläufen beeinflussen, wie und in welchem Umfang Kompetenzen von Lerngelegenheiten in der Familie, in der gleichaltrigen Gruppe, auch in der Schule, im Kindergarten, in der Hochschule sich auswirken, wie diese Dinge miteinander zusammenwirken. Dieses Panel wird in einigen Jahren hoffentlich Informationen auch für politische Entscheidungsträger bereitstellen, möglicherweise langfristig auch Entscheidungshilfen bieten für die Bewertung von Reformmaßnahmen. Bis das soweit ist, haben wir allerdings genügend vorliegende Erkenntnisse, So wie Cem das schon angesprochen hat, unser Problem ist für das, was wir heute diskutieren, nicht das Erkenntnisinteresse, sondern das Umsetzungsdefizit. Gleichwohl gibt es spannende Fragen, denen man nachgehen kann, aber der Verweis darauf darf nicht als Hinderung genommen werden, das nicht zu tun, was längst auf der Hand liegt, dass es getan werden müsste. Als letztes, als wir fertig waren mit unserer Kommissionsarbeit, haben wir dann überlegt, ob wir auch nochmal sehr praktisch werden und zusätzliche finanzielle Mittel fordern für die Unterstützung, für Aktivitäten mit unserer Risikogruppe. Wir dachten damals an Beträge so von 5 Milliarden, haben uns selber ein bisschen erschrocken, dachten natürlich auch an Umverteilungsmechanismen wie den Bildungssoli oder die demografische Rendite in den Länderhaushalten. Letztlich haben wir auf die Nennung einer Summe verzichtet. Von heute aus betrachtet waren wir wohl zu zaghaft, sage ich dem Protagonisten dieses Themenbereichs bei uns. Seit Monaten wird ein Rettungsschirm nach dem anderen für Banken oder Industriebetriebe aufgespannt. Da wäre die Forderung nach einem kleinen Schirm für unsere Risikogruppe wohl kaum unbillig. Und mit 5 Milliarden hätten wir da eher noch den Bescheidenheitspreis errungen, gemessen an den Summen, die an anderen Stellen diskutiert werden, hoffentlich ja nicht wirklich fließen müssen. Dass es nun im Rahmen des Konjunkturpakets 2 auch sehr viel Geld geben soll für Bildung, ist erfreulich. Aber es stößt doch bitter auf, wie krampfhaft gerade diejenigen nach Wegen zur Bereitstellung von Bundesmitteln für Schulen suchen, die bei der ersten Föderalismusreform die bestehenden Möglichkeiten im Grundgesetz zu gemeinsamer Finanzierung von Bund und Ländern gerade abgeschafft haben. Vielen Dank. Applaus